Herzlich willkommen in der Online-Vorlesung BGB-AT. Schön, dass Sie da sind. Dies hier ist die 6. Einheit und heute beschäftigen wir uns mit den Willensmängeln. Wir haben ja bisher ein relativ einfaches Bild unterstellt. Wir haben uns mit Willenserklärung beschäftigt. Wir haben gesehen, dass aus zwei miteinander übereinstimmenden Willenserklärungen ein Vertrag zustande kommen kann. Wir haben gesehen, es gibt bestimmte Voraussetzungen für eine Willenserklärung, aber wir sind doch letztlich davon ausgegangen, dass eine Willenserklärung wirksam in der Welt war. Und jetzt werden wir dieses bisher relativ einfache Bild etwas verkomplizieren, indem wir uns anschauen, was womöglich bei meiner Willensbildung falsch gelaufen sein kann, wenn ich eine Willenserklärung in den Rechtsverkehr rausgegeben habe und wo ich dann vielleicht sogar im Nachhinein mich von dieser Willenserklärung werde lösen können. Sie haben vielleicht aus einer kleinen Sekunde einer früheren Einheit schon im Hinterkopf, dass das Ganze auf das Thema Anfechtung hinausläuft. Zugleich wird es so sein, dass wir heute nur den Boden bereiten für die Anfechtung. Die Anfechtung als solche wird dann das Thema der nächsten Einheit sein. Die Anfechtung ist also gewissermaßen das Instrument dafür, um meinen Willensmängeln tatsächlich zur Geltung zu verhelfen, was dann dazu führt, dass ich die Willenserklärung gewissermaßen im Nachhinein wieder juristisch aus dem Spiel nehme. Aber eins nach dem anderen. Heute also erstmal beschäftigen wir uns mit der Frage, was kann überhaupt bei meiner Willenserklärung so schiefgegangen sein, dass ich nachher an dieser Willenserklärung, wie sie denn nach außen ausgeschaut hat, dann doch nicht mehr festhalten möchte. Bevor wir uns diesem Thema widmen, wie immer ein Blick zurück auf das, was uns in den letzten Einheiten beschäftigt hat. Wir waren, da muss ich jetzt inzwischen schon relativ weit vorblättern, in der letzten Einheit unterwegs gewesen mit verschiedenen Standardfällen, wo wir uns angeschaut haben, unter welchen Voraussetzungen und zu welchem Zeitpunkt da ein Vertrag mal zustande kommt. Den Standardfall im Supermarkt, den werden Sie relativ häufig erleben. Wir hatten gesagt, wir haben ein relativ langes Vorbereitungsstadium zum Vertragsschluss. Das bloße Anfassen der Ware oder das Hineinnehmen in meinen Warenkorb, das genügt noch nicht aus, um einen Vertrag zustande kommen zu lassen. Einerseits habe ich in der bloßen Auslage noch kein Angebot des Supermarkts selbst oder der Supermarktbetreiberin. Das wäre eine bloße Invitatio ad offerendum. Dieser Begriff ist Ihnen ja noch geläufig. Andererseits ist es aber auch bei mir so, dass ich vielleicht doch noch mal, wenn ich, keine Ahnung, Zutaten gerade für einen Maulwurfkuchen einkaufe und dann sehe irgendwie die Schokoladenstreusel sind nicht da, mich nachher eines Besseren belehre und sage, ich will dann doch lieber einen Apfelkuchen backen und dann möchte ich bestimmte Zutaten, die ich bisher in meinen Warenkorb getan habe, wieder zurücklegen. Und das wäre natürlich schwierig, wenn in dem Moment, wo ich die Ware schon in meinen Warenkorb verfrachtet habe, schon ein Vertrag zustande gekommen wäre. Deswegen ist es, glaube ich, interessengerechter aus beider Seiten, sowohl des Supermarkts als auch aus meiner Seite zu sagen, der Vertragsschluss als solcher kommt erst an der Kasse zustande und nicht schon bei allem Einsammeln der Waren im Vorfeld. An der Kasse dann wird man regelmäßig sagen, indem ich die Waren zum Rüberschieben präsentiere, der Kassiererin, dem Kassierer mache ich wahrscheinlich das Angebot. Das kann man wahrscheinlich auch ein bisschen anders sehen. Und spätestens in dem Moment, wo sie dann mir die Zahlung vorschlägt, habe ich die Annahme des Angebots. Jedenfalls, die Zahlung als solche ist von dem schuldrechtlichen Vertrag zu unterscheiden. Sie erinnern sich, Trennungs- und Abstraktionsprinzip, Vorsicht, die Vertragserfüllung kann theoretisch mal zusammen Erfüllung fallen mit dem Vertragsschluss, aber normalerweise kommt erst der Abschluss des schuldrechtlichen Vertrags, das, was wir hier mit den Willenserklärungen seit einigen Terminen veranstalten, und dann zum späteren Zeitpunkt kommt die Vertragserfüllung, man könnte auch sagen, der Vertragsvollzug. Inzwischen sehen Sie an immer mehr Supermärkten, zu meiner Freude, die Self-Service-Terminals, wo das nicht mehr ganz so einfach geht. Ja, da haben Sie keinen Kassierer mehr, der Ihnen gegenüber sitzt, der also sagt, die Bananen für den Maulwurfkuchen, die schiebe ich jetzt rüber, die scanne ich jetzt ein und wiege sie, sondern Sie müssen das irgendwie selbst machen. Da müssen Sie auch überlegen, worin liegt denn das Angebot. Ich würde wahrscheinlich sagen, in dem Moment, wo alles eingelesen ist und mir dann der Bezahlvorgang oder die Bezahlmöglichkeit eröffnet wird, in dem Moment sagt der Supermarkt, ja, willst du es denn wirklich final haben? Das ist auch der Moment, zu dem ich noch abbrechen kann, zu dem ich einfach alles verwerfen könnte, mit meinen Waren wieder von dann ziehen könnte, also zurückgehen in den Supermarkt, alles zurücklegen könnte. Aber indem ich dann den Bezahlfortgang fortsetze, bin ich zwar nah an der Vertragserfüllung schon dran, aber da irgendwo, wo ich vielleicht sogar meine Karte, mein Handy davor halte, da habe ich dann auch von meiner Seite ein Angebot bzw. eine Annahme, eine Willenserklärung mit Rechtsbindungswillen, die den Vertrag zustande kommen lässt. Da hätten wir dann tatsächlich mal ein komplettes Übereinanderfallen einerseits meiner schuldrechtlichen Willenserklärung, ja zum Kaufvertrag, andererseits schon gleich, indem ich das Handy präsentiere und mir das Geld abbuchen lasse, meiner Form der Vertragserfüllung. Vielleicht kann man sogar generell sagen, je moderner, je digitaler so ein Vertragsschluss aufgestellt ist, desto häufiger wird der Abschluss des schuldrechtlichen Vertrages, des Kaufvertrags einerseits und der Vertragsvollzug zusammenfallen. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass diese digitalen Modelle, mit denen inzwischen auch gezahlt wird, dass sie natürlich international entwickelt werden und international sind wir relativ alleine mit unserem Trennungs- und Abstraktionsprinzip. Aber verstehen Sie das bitte nicht falsch als eine Andeutung, dass wir uns in Deutschland vom Trennungs- und Abstraktionsprinzip hinweg entwickeln. Nein, das tun wir nicht. Das behalten wir sehr, sehr gerne bei und Sie sollten es im Kopf trennen können. Ich habe hier, das blende ich Ihnen nochmal schnell ein, zu dieser Folie ja nur den schuldrechtlichen Vertrag eingezeichnet. Aber ich könnte theoretisch sogar jetzt noch hingehen und das ergänzen um eine Vollzugskomponente. Das werden Sie eigentlich mit mir zusammen erst im Sachenrecht machen. Und dann werde ich die blaue Farbe verwenden. Aber ich deute Ihnen das an dieser Stelle schon mal an. Dieses 433 ist der schuldrechtliche Vertrag, den habe ich grün eingefärbt. Und was dann der Käufer oder ich als Käufer dem Supermarkt schulde, das ist Erfüllung in Form von Zahlung. Das ist das, wo ich sage, das fällt am Self-Service-Terminal mit dem Vertragsschluss, mit dem grünen Vertragsschluss zusammen. Und natürlich gibt es auch eine Erfüllung in die andere Richtung. Das ist dann, ich sag mal, Bereitstellung von Waren. Üblicherweise würde man eher sagen Lieferung oder in der Terminologie von 433 Übergabe und Übereignung von Waren. Aber das ist Sachenrecht, damit will ich Sie jetzt noch nicht behelligen. Sie sollen nur wissen, es gibt diese beiden Ebenen und selbst in modernen Kaufanbahnungen, Kaufsituationen ist es so, dass wir beide die blaue und die grüne Ebene, also die Vollzugsebene und die schuldrechtliche Ebene, bitte auseinanderhalten. Wir hatten uns noch andere Fälle angeschaut, der Webshop, wo man drüber diskutieren kann. Ich hatte gesagt, was relativ klar ist, ist, dass indem ich den Button zahlungspflichtig bestellen klicke, in dem Moment ich meine Willenserklärung abgebe, ist nur die Frage, ob dem bereits vorausgegangen ist, eine Willenserklärung der Verkäuferseite, die sagt, ja, ich will mit dem Vertrag schließen, dann würde bereits mein Button-Klick den Vertrag zum Entstehen bringen. Oder ob der Verkäufer üblicherweise noch eine Bedenkzeit bekommt, dass er erst einmal 2-3 Tage überlegen kann und dann sich überlegen kann, ob er mein Angebot annimmt. Das ist also eine Frage, wie wir das Verhalten des Verkäufers auslegen. Ich hatte Ihnen hier diesen Zeitplan dazu aufgeführt und Sie erinnern sich, theoretisch könnte ich zum Beispiel sagen, oder ich sage sogar noch mal ein bisschen deutlicher, ich hielt das für überzeugend, dass in der Präsentation des Warenkorbs, wo ich dann als Kunde den blauen Button drücken kann, dass in dieser Warenpräsentation durch den Webshop bereits das Angebot des Webshops liegt. Das heißt, ich persönlich bin auch juristisch der Auffassung, dass in dem Klick auf den blauen Button sofort der Kaufvertrag zustande kommt, weil die Vertragserklärung des Unternehmers dem bereits vorausgegangen ist. Aber bisher noch, sage ich mal, herrschende Meinung, dass das anders ausschaut, die noch herrschende Meinung, das noch ist meine Arroganz, ich hoffe, dass die bald nicht mehr herrscht, sagt, nein, man darf diese Warenpräsentation im Warenkorb, die darf man noch nicht wie ein Angebot verstehen, das ist immer noch eine Invitatio, denn es kann ja sein, dass der Verkäufer das nicht mehr auf Lager hat, deswegen erst noch nicht mal die Bestellbestätigung, sondern erst die Auftragsbestätigung, vielleicht 3 Tage später, mit der tatsächlich der Verkäufer auch sagt, ja, ich möchte diesen Vertrag abwickeln. Das soll erst die bindende Willenserklärung der Verkäuferseite sein, was für mich als Kunde total unbefriedigend ist, weil ich dann ewig lang auf den Vertrag warten muss und unsicher bin, ob dieser Vertrag tatsächlich zustande kommt. Der Verkäufer kann eigentlich früher checken, ob er die Sache am Lager hat. Das müsste eigentlich von vornherein schon gecheckt haben. Und es ist die unbefriedigende Situation, dass ich womöglich schon auf einen noch nicht zum Entstehen gekommenen Vertrag dann schon aber gezahlt habe. Denn Sie wissen das, wie das heutzutage im Webshop läuft. Normalerweise bekomme ich die Möglichkeit, insbesondere mit PayPal zu zahlen, direkt im Anschluss an den Klick des blauen Buttons angeboten. Und es wäre irgendwie widersinnig, davon auszugehen, dass da ich auf einen noch nicht bestehenden Vertrag hin zahle. Theoretisch ist das denkbar, dass ich sage, ich zahle ins Blaue hinein und hoffe mal, dass im Nachhinein mit dem schuldrechtlichen Vertrag, der dann vielleicht irgendwann zustande kommt, noch ein Rechtsgrund im Nachhinein für diese Zahlung entsteht. Aber es ist sehr, sehr kundenwidrig und sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, aus meiner Sicht nicht überzeugend. Aber wie gesagt, bisher betrachtet man das überwiegend noch so. Wir hatten uns angeschaut, wie es ausschaut mit dem Vertragsschluss durch KI-Assistenten und hatten gesehen, im Grundsatz gar keine großen Neuerungen. Man muss halt nur schauen, welchen Algorithmus hat jetzt wer da losgelassen auf den Rechtsverkehr und wann hat er oder sie tatsächlich einen Willen dort hineingegeben, der sich dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt geäußert hat in einer Bestellung. Und dann würden wir aber trotzdem von einer menschlichen Willenserklärung sprechen, die gewissermaßen übertragen wird durch einen Computer. Manche nennen es deswegen eine Computererklärung. Man sollte aber nicht deswegen davon ausgehen, dass der Computer das Rechtssubjekt ist, das hier einen Vertrag schließt, sondern einen Vertrag schließen kann der Computer als solcher nicht, denn das kann immer nur ich als Mensch, der diesen Computer, vielleicht auch dieses KI-System da von der Leine gelassen habe. Dann hatten wir uns noch den Standardfall Tankstelle angeschaut, hatten gesehen, auch da kann man drüber nachdenken, ist schon mit dem Moment, wo ich das Benzin einfülle, eine Vertragserklärung meinerseits da, schon mit der Bereitstellung des Zapfstutzens eine Vertragserklärung der Tankstelle da, oder verlagern wir das weiter nach hinten zu dem Moment, wo ich dann tatsächlich auch das Kassenhäuschen betrete. Auch da würde ich sagen, ein bisschen komisch, wenn der Vertrag schon vollzogen ist, bevor wir ihn nachher erst schließen im Kassenhäuschen. Aber das wird man auch anders sehen können. Hätte ich persönlich jetzt auch weniger Leidenschaft als bei der Webshop-Situation. Wir hatten gesehen, es gibt manchmal Schwierigkeiten, überhaupt Willenserklärungen anzunehmen, insbesondere dann, wenn eine Seite explizit sagt, das, was ich da tue, das möchte ich nicht konkludent verstanden wissen als eine Willenserklärung. Wir hatten gesprochen über den Hamburger Parkplatzfall, ist jemand einfach so auf den Parkplatz raufgefahren, damals noch vor dem Hamburger Rathaus, und hat dazu geschrieben auf ein großes Schild, ich möchte hier keinen Parkplatz Vertrag zum Preis von ein paar D-Mark, waren es damals, pro Stunde eingehen, kann ich da gewissermaßen den Erklärungswert aus meinem Verhalten rausnehmen? Das hat man mal so begriffen, hat gesagt, dann ist es ein faktisches Vertragsverhältnis, dann ist es ein sozialtypisches Verhalten, das muss ich behandeln wie eine Willenserklärung. Der EuGH hat sich in seinem Eisenbahnfall vor ein paar Jahren da nicht so geniert, hat einfach Schwamm drüber gemacht und hat gesagt, das ist einfach ein Vertrag, der da zustande kommt und sich nicht für die fein ziselierte, natürlich insbesondere auch deutsche Dogmatik zu Willenserklärungen damit lange aufgehalten. Schwierig, da jetzt einen gemeinsamen Nenner herauszuarbeiten. Man sollte nur wissen, wenn jemand allein etwas macht und sich gegen den Erklärungswert dieses Verhaltens sperrt, dann ist es sehr begründungsbedürftig, daraus eine Willenserklärung ableiten zu wollen. Wenn es nicht dazu kommt, dass wir einen Vertragsschluss haben, dann kann das manchmal auch daran liegen, dass wir Teile der Vertragsmaterie vergessen haben zu regeln. Das wäre dann der sogenannte Dissens, und wir hatten uns Regeln dazu angeschaut, wie man damit umgeht. Sie könnten nochmal zurückschauen in Paragraphen 154 und 155. Dort sehen Sie, wenn klar ist, wie im Fall von 154, dass da ein Dissens ist, lesen Sie das, das Gesetz sagt offener Einigungsmangel, dann gilt in der Rechtsfolge der Vertrag im Zweifel als nicht geschlossen. Das bedeutet, wenn wir 10 Punkte haben, über die wir uns einigen wollten, und 8 sind schon verhandelt und die letzten 2 fehlen, dann, wenn wir keine weiteren Anhaltspunkte haben, sagt der 154, dann müssen wir davon ausgehen, dass wir auch über die letzten 2 noch sprechen wollten, und dann haben wir im Zweifel noch keinen Vertrag. Wenn hingegen wir eigentlich so tun, als sei der Vertrag schon geschlossen, und wir haben nur offenbar vergessen, die Punkte 9 und 10 auch noch mitzuregeln, dann sagt man nach 155, im Zweifel gehen wir schon von einem Vertrag aus, und dann müssen wir überlegen, ob wir mit Auslegung irgendwie dahin kommen, dass wir ermitteln können, wie können wir diese 2 offenen Punkte auch in diesen Vertrag sinnvoll einführen. In besonderer Spielweise gibt es dieses Problem nochmal bei den allgemeinen Geschäftsbedingungen. Weniger im Verbraucherbereich. Im Verbraucherbereich, also AGBs kennen Sie, ist das Kleingedruckte, machen wir nochmal zu einem späteren Zeitpunkt. Im Verbraucherbereich sehen Sie oder sähen Sie, wenn Sie da reinschauen würden, in den Paragraphen 307 folgend ein sehr, sehr großzügiges Schutzrecht, das da sagt, ich als Verbraucher, wenn ich also als Privatperson handle, muss ich mir wenig gefallen lassen, wenig unterschieben lassen im Kleingedruckten eines Vertrages. Und wenn mir was untergeschrieben wird und sich im Nachhinein herausstellt, dass das klar gegen meine Interessen geht und auch einseitig gegen meine Interessen geht, dann ist diese untergeschobene AGB-Klausel einfach unwirksam. Da könnte man jetzt 2, 3 Vorlesungen dazu halten. Das machen wir auch zu späterem Zeitpunkt. Im Moment genügt es, dass Sie wissen, insbesondere im Verbraucherbereich habe ich etwas, das wir nennen Klauselkontrolle. Das Gesetz schaut sich an, ob diese AGB-Klausel irgendwie krass einseitig ist, und ansonsten kippt es sie. Ansonsten nimmt es einfach diese Klausel aus dem Spiel und tut so, als wäre der Vertrag im Übrigen dann allerdings ohne diese Klausel geschlossen. Also das wäre dann eher die Regel des 154, dass wir sagen, zwar war dieser Mangel nicht offensichtlich, aber von der Rechtsfolge her, da steht ja im 306 letztlich drin, behandeln wir den Vertrag einfach als gültig ohne die entsprechend einseitige Klausel. Bisschen schwieriger ist das im B2B-Bereich. B2B steht für Business to Business, da haben wir also keine Privatleute, sondern Geschäftsleute, die miteinander in Kontakt treten und die muss man nicht so sehr schützen wie die armen Verbraucherinnen und Verbraucher. Und bei denen passiert das regelmäßig, dass sie AGB hin und her schicken und da könnte man auch mit den Willenserklärungen jetzt, die wir in den letzten Einheiten kennengelernt haben, anfangen und sagen, naja, was ist denn dann Vertragsinhalt geworden? Wer hat wessen AGB konkludent zugestimmt? Und was passiert, wenn ich dann auf die AGB meines Gegenübers doch wieder eine eigene AGB entgegne und diese irgendwo an einer Stelle einander widersprechen, gilt dann das letzte Wort. Also obsiegt diejenige AGB, die zuletzt genannt wurde, oder müssen wir irgendwie in der Mitte eine Lösung finden. Auch da diskutiert man über 154, 155. Das ist aber eher ein indirekter Anwendungsfall. Auch das machen wir zum späteren Zeitpunkt nochmal. Haben Sie an dieser Stelle aber mal gehört. Soweit waren wir gekommen in der letzten Einheit. Und jetzt gehen wir weiter in das Recht der Willensmängel. Zunächst einmal möchte ich Ihnen etwas sehr Grundsätzliches sagen zu Willensmängeln, also zu Störungen bei der Willensbildung und damit auch zu Störungen beim Vertragsschluss. Wir haben, wenn wir über solche Situationen sprechen, Beispiele kommen gleich, ja eigentlich immer zwei Personen, die beteiligt sind, nämlich auf der einen Seite, wie nennen wir ihn? Wie nennen wir sie? Ich mache das jetzt mal mit S und E. S ist die Senderin der Willenserklärung und E ist die Empfängerin der Willenserklärung. Und zwischen den beiden schicken wir jetzt eine Willenserklärung los. Die idealerweise bei der Empfängerin auch ankommen soll. Und Sie erinnern sich vielleicht etwas, was Sie so ungefähr in der zweiten Einheit der Vorlesung gesagt haben. Da gibt es jetzt Dinge, die passieren können. Irgendwo ein Störfeuer. Na, das habe ich in meinem Leben noch nie gemalt, aber ich versuche es jetzt mal. Ja, hier unten ist, vielleicht sollte ich da den Holzhaufen noch irgendwie braun machen. Ja, das ist jetzt ein kleines Störfeuer. Die Flammen müssten auch nicht alle rot sein. Ich könnte auch noch ein paar orange machen, aber es gilt hier nicht nur schön zu zeichnen, sondern auch irgendetwas auszusagen. Aber hoffentlich bringt Ihnen das Bild so ein bisschen was dabei zu verstehen, was ich meine. Diese Willenserklärung, die ist jetzt ein bisschen unter Feuer. Und wir müssen jetzt überlegen, zu wessen Gunsten oder Ungunsten wir die Situation auflösen. Und das ist gewissermaßen auch die Leitfrage, die wir in all diesen Situationen, wo eine Störung bei der Willenserklärung da ist, ja, diese Störung, die infiziert letztlich sogar hier auch die Willenserklärung, ist die Leitfrage, wie wir damit umgehen, nämlich wer ist schutzbedürftig? Und schutzbedürftig, das habe ich Ihnen auf der oberen Hälfte dieser Folie versucht, einmal kurz aufzuführen, können grundsätzlich beide sein, nämlich entweder die Senderin, ich habe hier geschrieben die erklärende Person, oder aber auch die Empfängerin dieser Willenserklärung. Abhängig davon, wie der Kontext des Übergangs dieser Willenserklärung von S auf E nun beschaffen war. Also schreibe ich jetzt mal ganz groß drüber. Das mache ich jetzt vielleicht einfach mal in grün. Wer ist schutzbedürftig? Das ist die Gretchenfrage. Es ist auch etwas, wo wir sagen würden, das versuchen wir Ihnen als angehende Juristinnen und Juristen beizubringen, dass Sie sich bemühen, solche Gretchenfragen zu erkennen und ein Judiz dazu zu entwickeln, wer denn wohl eher schutzbedürftig ist. Aber dann nicht das einfach platt zu vertreten, sondern sich Argumente oder Kriterien zu überlegen, wie Sie sagen, ja, das spricht im konkreten Fall vielleicht dafür, dass wir der Senderin der Willenserklärung einigen Schutz angedeihen lassen müssen. Aber letztlich sind die Schutzgründe zugunsten der E noch viel größer. Deswegen am Ende schlägt das Pendel zugunsten von E aus. Also diese Abwägung ist häufig in diesen Willensmängeln Folgen eine ganz große Sache. Schauen Sie, was ich Ihnen links dazu aufgeschrieben habe. Wir können entweder sagen, wir müssen es schützen, also die erklärende Person. Warum müssen wir sie womöglich schützen? Naja, es ist ja eine Willenserklärung. Das bedeutet, mein Wille wird erklärt. So, wenn diese Erklärung aber letztlich meinem Willen nicht ganz entspricht oder darin nicht ganz korrekt niedergelegt wird, dann liegt es doch eigentlich nahe zu sagen, das, was da erklärt wurde, das war eigentlich nur mein Scheinwillen. Und ich soll eigentlich nicht von den Rechtsfolgen her an meinen Scheinwillen gebunden sein, sondern an meinen echten Willen. Und wenn mein echter Wille ein anderer war als derjenige, der in dieser Erklärung zum Ausdruck gekommen ist, dann muss es mir in der Rolle der Senderin der Willenserklärung möglich sein, von dieser Willenserklärung, sage ich mal, untechnisch wieder herunterzukommen. Und dieses Herunterkommen, dafür gibt es ein Wort, ein juristisches Wort, und dieses Wort ist die Anfechtung. Das machen wir dann. Diese Anfechtung machen wir dann, wenn wir sagen, im Endeffekt ist überwiegend es schutzbedürftig, weil ihr Wille so stark abgeht von dem, was da erklärt wurde. Vielleicht auch, weil die E nicht besonders schutzwürdig gleichzeitig ist. Dann ermöglichen wir der S, ihre Willenserklärung anzufechten. Das bedeutet, sie kommt wieder runter. Wir bewerten das im Nachhinein juristisch so, als hätte S die Willenserklärung nie abgegeben. Es kann aber auch sein, dass die E zum Beispiel, die es nicht durchschaut hat und voll darauf vertraut hat, ihrerseits schon große Vermögensdispositionen getroffen hat, weil sie gedacht hat, der kommt jetzt der Vertrag mit S zustande und jetzt darf ich mir, ich bin in der Rolle von E, ich habe mir von S ein Pferd gekauft und habe mir für dieses Pferd, in Erwartung, dass sie der Vertrag Bestand hat, schon einen Sattel gekauft. Und jetzt wird mir im Nachhinein gesagt, die S wollte gar nicht das Pferd verkaufen, die wollte eine Kuh verkaufen. Und jetzt habe ich mir aber den Sattel gekauft. Das ist also ein Vertrauen, dass ich Vertrauen auf die Richtigkeit dieser Willenserklärung da investiert habe. Das hat mich Geld gekostet in der Rolle von E. Müsste nicht zumindest dieser Vertrauensschaden irgendwie ersetzt werden? Oder wenn es hätte sehen können, dass es zu diesem Missverständnis kam, müssten wir nicht vielleicht sogar das Anfechtungsrecht verweigern. Das wäre dann gewissermaßen die andere Lösung, nämlich die Aufrechterhaltung der Willenserklärung. Das ist nur kein so juristischer Begriff, da bleibt es einfach bei der Willenserklärung. Da würde man auch sagen, es ist eine Nicht-Anfechtung. Die Willenserklärung, die bleibt einfach aufrechterhalten. Und die Leitfragen jetzt für dieses Bild, die sehen Sie links noch einmal, die werden wir aber in den nächsten Minuten und vielleicht sogar auch bis in die nächste Einheit noch immer wieder wiederholen. Zum einen müssen wir uns fragen, hätte denn unsere erklärende Person es vielleicht erkennen müssen, wie ihre Erklärung zu verstehen war? Dass das irgendwie missverständlich war von ihr aus, was sie gesagt hat, dann ist wahrscheinlich eher die Empfängerin schutzwürdig und dann machen wir in der Regel wohl eher keine Anfechtung. Oder aber, fragen wir uns auf Seiten der Empfängerin, hat sie auf das, was sie da gelesen oder gehört hat, vertraut? Dann wohl eher keine Anfechtung. Oder hat sie darauf vielleicht nicht vertraut, weil sie tatsächlich durchschaut hat, wie die S das eigentlich meinte? Dann bräuchten wir kein Vertrauen, das wir schützen müssten, und dann würden wir eher eine Anfechtung zulassen. Also wir verstehen das. Diese Leitfragen sind letztlich auch nur dazu da, um Ihnen die Abwägung hier an dieser Stelle etwas zu erleichtern. Und hierfür hat jetzt das Gesetz eine Reihe von Standardfällen in eine Reihe von Normen aufgenommen, die wir einfach nacheinander durchgehen werden. Das erste sind die Normen zu den einseitigen Vorbehalten. Spätestens jetzt bitte ich Sie wirklich, das Gesetz aufzuschlagen und mit mir einfach mal das Gesetz zu lesen. Paragraph 116 Satz 1. Eine Willenserklärung ist nicht deshalb nichtig, weil sich der Erklärende insgeheim vorbehält, das Erklärte nicht zu wollen. Also in meinem Bild von eben, es in der Rolle der Erklärenden hat sich insgeheim, wie schon die Überschrift auch sagt, geheim vorbehalten, dass sie das eigentlich gar nicht will. Ich habe Ihnen als Beispiel aufgeschrieben, relativ kurz, bei einer Bürgschaft, wenn Ihnen das so noch nicht geläufig ist, ergänzen Sie einfach handschriftlich das, was ich Ihnen jetzt dazu sage. Stellen Sie sich vor, Sie haben Kinder und die wollen eine Wohnung anmieten, weil sie jetzt ihr Studium beginnen wollen. Und da werden Sie als Eltern gefragt, ob Sie bereit sind, für das Kind zu bürgen. Und Sie sagen, ja klar, Kind soll Wohnung bekommen, da geben Sie eine Bürgschaft ab. Aber innerlich sagen sie, naja, als wenn es wirklich da mal dazu kommen sollte, dass mein Kind da eine völlig zerstörte Wohnung hinterlässt, nee, dann möchte ich eigentlich nicht in der Pflicht sein, möchte ich nicht zahlen. Jetzt überlegen Sie sich, Sie haben diese Bürgschaft, das wäre ein Vertrag zwischen Ihnen und der Vermieterin. Und wenn es dann zum Schwur kommt und Sie sollen auf diese Bürgschaft zahlen, weil Ihr Kind gewissermaßen Kraut und Rüben hinterlassen hat, dann wäre die Frage, ist dieser Bürgschaftsvertrag wirksam? Und Sie würden sagen, na, vielleicht meine Willenserklärung damals, die war ja nicht irgendwie, ja, die war nach außen so erklärt, aber insgeheim habe ich mir eigentlich vorbehalten, dass ich gar nicht leisten möchte. Wer ist schutzwürdig? Fragen Sie sich erstmal, ohne die Rechtsfolge des Gesetzes zu besichtigen. Ich glaube, Sie würden sehr schnell sagen, die Vermieterin ist schutzwürdig. Ja? Wenn die Bürgerin sich geheim vorbehält, dass sie eigentlich an die Rechtsfolge ihrer Willenserklärung hier den abgeschlossenen Bürgschaftsvertrag nicht gebunden sein möchte, dann ist jetzt ja nichts grundsätzlich, was für die Vermieterin sichtbar ist. Die muss einfach darauf vertrauen, was da in der Erklärung drin stand. Also, geheime Vorbehalte, die ich selbst habe, die sind mein eigenes Pech. Da komme ich von dieser Willenserklärung nicht runter. Und genau das ist es, was wir eben gelesen haben, 116 Satz 1. Deswegen, weil ich einen geheimen Vorbehalt habe, ist die Willenserklärung nicht nichtig, sondern sie bleibt aufrechterhalten. Von jeder Regel oder von vielen Regeln folgt die Ausnahme aus dem Fuße. Schauen wir uns den Satz 2 an. Im Ausnahmefall ist die Erklärung doch nichtig. Wann ist sie nämlich nichtig? Wenn sie einem anderen gegenüber abzugeben ist, das ist der Standardfall bei uns, und dieser den Vorbehalt kennt. Also wenn unsere Vermieterin gewissermaßen ein falsches Spiel spielt, wenn die weiß, dass die Bürgerin an sich eigentlich nicht leisten möchte und innerlich einen Vorbehalt hat, naja, dann ist der Vorbehalt vielleicht nicht durch die Willenserklärung an die Vermieterin herangetragen worden, aber er ist irgendwie für sie anderweitig sichtbar geworden. Sie hat unsere Fastbürgerin durchschaut. Und da sagt der 116 Satz 2, wie man, glaube ich, sehr, sehr leicht nachvollziehen kann, naja, dann ist unsere Erklärungsempfängerin, unsere Vermieterin, ja nicht mehr schutzwürdig. Wenn sie es durchschaut hat, dann hätte sie ja in der Situation sagen können, nö, dann werde ich dem Kind einen Teufel tun, ihm die Wohnung zu vermieten, wenn es nachher bei der Bürgschaft Probleme gibt. Das bedeutet, in der Situation wäre dann tatsächlich die Willenserklärung der Bürgerin nichtig und damit auch der Bürgschaftsvertrag nichtig. Ich habe Ihnen zu dieser Situation noch hinzugeschrieben, den Paragraph 661a. Mein Gott, ja, wenn Sie in einem Bundesland studieren, dass Sie sich Sachen ans Gesetz dran schreiben können, dann dürften Sie das vielleicht hier mal tun. Das ist einfach nur rechtssystematisch so ein bisschen vergleichbar, aber eine völlig andere Stelle im Gesetz, auch viel später, viel weiter hinten im Gesetz, wo wir uns eigentlich noch nicht damit beschäftigen. Aber schauen Sie mal in der 661a rein. Das ist eine auch Systemvideo-Vorschrift, die passt auch da eigentlich gar nicht so gut rein, deswegen können wir sie hier ganz gut mitbehandeln. Ein Unternehmer, die Gewinnzusagen und vergleichbare Mitteilungen an Verbraucher sendet und durch die Gestaltung dieser Zusendung den Eindruck erweckt, dass der Verbraucher einen Preis gewonnen habe, hat dem Verbraucher diesen Preis zu leisten. Das ist gewissermaßen der innere geheime Vorbehalt eines Unternehmers, den es früher, bevor es diese Vorschrift gab, sehr, sehr häufig, nicht nur in Deutschland, in ganz Europa gab. Da sind Leute, vielleicht begegnen Ihnen das heute auch noch bei Instagram, hingegangen, haben gesagt, Sie haben gewonnen, Preis ausschreiben, Sie können, keine Ahnung, haben einen Maserati gewonnen, den können Sie irgendwie morgen abholen. Natürlich wissen Sie, das können Sie natürlich nicht, so ist es nicht gemeint. In gewisser Weise haben Sie es durchschaut, deswegen könnte man hier nicht nur über Satz 1, sondern auch Satz 2 nachdenken, aber der 661a, der regelt da drüber. Das ist eine böse Vorschrift, also böse mit Blick auf die Unternehmer, die da was versprechen, aber auch, weil die böse sind. Die haben gewissermaßen als Kalkül hier Werbung irgendwie ein bisschen aufzupeppen, damit dass sie den Leuten große Versprechungen machen und irgendwer fällt dann vielleicht drauf rein. Und da, das ist letztlich europäisches Recht, eine europäische Richtlinie, die da dem deutschen Gesetzgeber vorgeschrieben hat, eine Regel aufzunehmen, die dann sagt, selbst wenn das durchschaut würde, hier müsste jemand, der so öffentlich an bestimmte Personen einen Preis ausschreibt und sagt, du hast gewonnen, der müsste sich darauf tatsächlich auch verklagen lassen. Sie werden vielleicht jetzt hingehen und Ausschau halten auf Instagram nach der nächsten Gewinnmitteilung. Das Problem ist natürlich, unter der heutigen Geltung des 661a BGB, wer da heute noch solche vollmundigen Ankündigungen macht, der sitzt in der Regel für Sie unerreichbar. Ja? Da können Sie zwar einen juristischen Fall draus machen, aber Sie werden niemals auch nur jemanden finden, den Sie beklagen können, verklagen könnten. Insofern vergessen Sie, es ist insoweit ein Stück weit totes Recht, aber manche Unternehmer lassen sich davon abschrecken, solche Gewinnmitteilungen an Leute zu versenden. Ein bisschen verwandt mit diesem geheimen Vorbehalt aus 116, wo wir eben gestartet sind, ist der Paragraph 118. Sehen Sie sofort, hat so eine innere Verwandtschaft. Eine nicht ernstlich gemeinte Willenserklärung, die in der Erwartung abgegeben wird, der Mangel der Ernstlichkeit werde nicht verkannt werden, ist nichtig. Klingt ein bisschen so wie der innere Vorbehalt nach 116, hat aber eine ganz andere Rechtsfolge. Bei 116 war jedenfalls im Grundfall es so, dass solange der andere das nicht durchschaut, die Erklärung aufrechterhalten wird. Aber etwas, was wir bezeichnen könnten als Scherzerklärung oder Spaßerklärung, wo ich als Sender der Nachricht tatsächlich auch eigentlich dem Kontext nach davon ausgehen konnte, dass der andere checkt, dass es ein Spaß ist und nicht ernst gemeint ist, der soll doch gewissermaßen in Ausnahme zu 116 Satz 1 nicht an seine Willenserklärung gebunden sein. Wenn Sie also sich was kommentieren dürfen in dem Bundesland Ihres Vertrauens, dann kommentieren Sie sich an den 116 Satz 1 auch den 118 dran, damit Sie da nicht womöglich eine Willenserklärung aufrechterhalten, die nicht nur einen inneren Vorbehalt hat, sondern die auch als Spaßerklärung völlig unernst abgegeben wurde und wo jemand damit gerechnet hat, dass der andere sie auch als Spaß versteht. Ich habe ihn aufgeschrieben, jetzt methodisch, eine Ausnahme von dem Grundsatz, dass im Zweifel das entscheidend ist, was erklärt ist. An sich schützen wir immer den Empfänger. Und hier bei 118 kann es sein, dass der Empfänger das eben nicht durchschaut hat. Und trotzdem, wenn der gewissermaßen nur auf dem Schlauch stand, der Empfänger, und an sich aus dem Kontext heraus war klar, dass es der Sender nicht ernst meinen kann, dann trifft das Gesetz eine andere Abwägung als bei 116 und sagt, weil Späße und Scherze sollen möglich sein, ja, das BGB möchte nicht die Spaßbremse sein, dann haben wir tatsächlich auch mal eine Nichtigkeit des Geschäfts. Also nicht nur Anfechtbarkeit, sondern sogar Nichtigkeit des Geschäfts. Dass das natürlich, dass solche Scherze überhaupt mal zu den Gerichten kommen, ist natürlich eine relativ seltene Angelegenheit. Deswegen, wenn Sie die Datenbanken, die juristischen Datenbanken dieser Welt mal durchforsten nach Fällen, wo tatsächlich der 118 auch mal zur Anwendung gekommen ist, dann finden Sie da nicht viel. Deswegen musste ich sehr, sehr weit zurückgehen bis ins Jahr 1981, wo ich mal einen Fall des Bundesarbeitsgerichts gefunden habe, wo tatsächlich mal eine solche Scherzerklärung bejaht wurde. Es ging da nicht um den Abschluss eines Vertrags, sondern es ging um eine einseitige Willenserklärung, nämlich eine Kündigungserklärung. Hat ein Arbeitnehmer war regelmäßig trinken mit seinen Kolleginnen und Kollegen, auch mit den Vorgesetzten, denen gegenüber er grundsätzlich kündigen könnte, und er hat irgendwann gesagt, ich bin doch nicht euer Clown und höre auf. Ja, und es war wohl so, man kann erstmal versuchen, das auszulegen, diesen Satz. Ja, man könnte ihn so verstehen, zu sagen, ich bin doch nicht so blöd aufzuhören. Nein, aber er sollte wohl so klingen, ich bin nicht euer Clown, deswegen höre ich auf. So sollte er klingen. Aber als solcher sollte der Satz eben nur ein Scherz sein. Und dann wurde nachher vor den Gerichten darüber gestritten, ob das irgendwie ernstlich gemeint war oder nicht. Und man hat tatsächlich letzten Endes sich dafür entschieden zu sagen, ja, also in dieser gewissermaßen unernsten, bierlaunigen Situation wird man vom Kontext her grundsätzlich durchschauen können, dass niemand eine Kündigung erklärt. Deswegen ist vom Kontext her klar, dass es und auch von der Erwartung her, vor allen Dingen des Erklärenden her, klar, dass das ein Scherz sein muss. Und dann kann man ihn an diesem Erklärten tatsächlich ausnahmsweise nicht festhalten. Ich habe ihn da übrigens hingeschrieben, Juris. Juris, wenn ich das da hinschreibe, heißt, Sie finden die Entscheidung fast nur bei Juris. Sie sollten wissen, was Juris ist, kleiner Exkurs. Und Sie sollten wissen, wie das funktioniert. Ich sage das deswegen dazu, Sie sind jetzt im ersten Semester womöglich, aber manchen wird es sogar im siebten Semester bei der Examensvorbereitung, wo man sich ebenfalls wieder mit BGB-AT beschäftigt, immer noch so gehen, dass Sie irgendwie wissen, es gibt BackOnline und es gibt Juris, so als große juristische Datenbanken, und in BackOnline hat man dann vielleicht irgendwann schon mal reingeschaut, aber das hat so manierlich funktioniert, dass man es mit Juris gar nicht mehr versucht hat. Seien Sie nicht so, sondern wissen Sie bitte, dass Juris eine absolut ebenfalls ernstzunehmende juristische Datenbank ist, wo man auch manches findet, was man bei BackOnline nicht findet. Sie sollten sich also jetzt hier nicht auf den Marktführer alleine verlassen. Juris ist in bestimmten Belangen sicherlich auch BackOnline.de überlegen. Und wenn Sie das bisher noch nicht getan haben, dann machen Sie das jetzt. Nehmen Sie jetzt diesen ganz kleinen Hinweis zum Anlass und schauen Sie tatsächlich mal bei Juris nach. Vielleicht diesen Clown-Fall, aber vielleicht auch irgendwas anderes. Machen Sie sich nur mit den Recherchemöglichkeiten dort vertraut. Wenn Sie richtig Glück haben, haben sie sogar eine Campus-Lizenz für die Juris mit der KI-Freischaltung. Also während Beck Online noch mit seinem KI-Tool jetzt, wo ich diese Vorlesung aufnehme, Ende September 2025 ein bisschen zurückhaltend ist, also das ist noch nicht frei verfügbar, hat Juris durchaus schon einzelnen Nutzerinnen und Nutzern die Juris KI freigeschaltet. Das ist ein ganz wunderbares Arbeitstool. Ich habe keinen Überblick, an welchen Unis das schon unterwegs ist, aber testen Sie das bei der Gelegenheit mal. Sie sehen das direkt beim Suchfenster, vielleicht mit so einem kleinen KI-Symbol. Da könnten Sie auch schon mal gewissermaßen checken, wo Juris an der Stelle sogar Beck Online ein Stück voraus ist. Einseitige Vorbehalte hatte ich drüber geschrieben und das ist Ihnen, glaube ich, auch geläufig, warum ich das so drüber geschrieben habe. Da gibt es eine der beiden Personen, die einander für einen Vertragsschluss gegenüberstehen und eine Seite hat einen Vorbehalt und 116 und 118 sagen uns, wie wir damit umgehen. Jetzt gibt es noch einen beidseitigen Vorbehalt, der hat einen besonderen Namen, der hier durch mein Bild im Moment noch aktuell verdeckt wird, aber deswegen sage ich Ihnen das. Sie sehen auch aber in der Überschrift zum 117 das sogenannte Scheingeschäft. Und das ist ein Fall, wo viele sich das irgendwie mal so anhören und letztlich an der Stelle auf Lücke lernen, weil sie sagen, na, das so richtig zu verstehen, das dauert mich zu lange Zeit. Ich weiß ja dann, 117 ist die Hausnummer dafür. Aber es gibt dann eben doch ein bisschen mehr dazu zu sagen und ich möchte Ihnen nachdrücklich raten, an dieser Stelle nicht auf Lücke zu lernen. Lesen wir erstmal den 117. Wird eine Willenserklärung, die einem anderen gegenüber abzugeben ist, mit dessen Einverständnis nur zum Schein abgegeben, so ist sie nichtig. Das erinnert Sie ein bisschen an diese Figur des Falsa Demonstratio non nocet. Das war dieser Haifisch-Walfisch-Fall aus Norwegen, wo man gesagt hat, die haben ein bestimmtes Wort verwendet, beide Parteien, und haben etwas anderes unter diesem Wort beide verstanden, als sie gesagt haben. Sie haben beide eine Vokabel falsch verstanden. Wäre das einseitig, müssten wir über eine Anfechtung vielleicht nachdenken, dazu kommen wir ja später. Aber weil sie beides falsch verstanden haben, kann man halt statt auf das Erklärte einfach auf das Gewollte abstellen. Und so ähnlich ist der Fall jetzt hier, nur dass wir nicht einen Vertragsschluss gewissermaßen seinem Inhalt nachbestimmen, wie bei Falsa Demonstratio non nocet, sondern dass wir hier ein Geschäft, wie man sagen würde, invalidieren. Also wir erklären es für nichtig. Und zwar, weil beide gesagt haben, das ist nur ein Scheingeschäft. Wir wollen dieses Geschäft nicht wirklich. Wir machen nur Theater. Wir spielen nur Theater für irgendjemand anders. Der soll glauben, wir hätten einen Vertrag abgeschlossen. Also stellen Sie sich vor, Sie interessieren sich für eine Immobilie und wollen diese Immobilie kaufen. Und jetzt sehen Sie, handeln Sie aber noch beim Preis rum. Und jetzt geht die Maklerin hin und verkauft vor Ihren Augen das Haus an jemand anderes, vielleicht mit einem gewissen Rücktrittsvorbehalt oder so, einfach um Ihnen zu dokumentieren, nein, dieses Haus, das kann ich auch zu einem anderen Preis loswerden. Dieses Geschäft mit diesem anderen, das soll aber nicht tatsächlich zustande kommen, sondern ist nur dazu da, um Sie ein bisschen zu täuschen und um Ihnen den Eindruck zu vermitteln, diese Immobilie sei besonders gefragt und rechtfertige den hohen aufgerufenen Preis. Dann wäre dieses andere Geschäft der Maklerin mit diesem Dritten, das wäre ein simuliertes Geschäft, also ein Scheingeschäft. Da sind beide sich darüber im Klaren, wir wollen nicht entsprechenden Kaufvertrag schließen, wir wollen keine Pflicht zur Übergabe, Übereignung des Hauses an diese Drittperson oder eine Zahlungspflicht in Höhe von 500.000 oder sowas auslösen. Deswegen ist es dann, auch wenn es nach außen aussieht wie eine doppelte, miteinander korrespondierende Willenserklärung, sind beide Willenserklärungen nichtig. Das sagt der 117 Absatz 1. Scheingeschäft, simuliertes Geschäft. Ist, glaube ich, auch der Ratio nach klar. Wenn es keiner von beiden will, so ähnlich wie bei der Falsa Demonstratio, wo es aber, wie gesagt, um den Vertragsinhalt geht, wenn keiner von uns beiden will, ja, was brauchen wir sie dann einem Wortlaut ihrer Erklärung festzuhalten? Das macht keinen Sinn. Der Wille ist primär und kein Vertrauen, kein anderes Vertrauen ist zu schützen. Über ein Beispiel stolpert man in diesem Kontext immer, ich habe es Ihnen aufgeschrieben, aber es ist ein Gegenbeispiel. Es kommt immer wieder die Frage auf, wie ist das denn eigentlich mit dem Strohmann-Geschäft? Bleiben wir beim Beispiel Immobilienkauf, aber wandeln wir das Beispiel oder fassen es ein bisschen neu. Stellen Sie sich vor, Sie wollen eine Immobilie kaufen, zum Beispiel von Ihrem Nachbarn, aber Sie wissen, Sie sind sich miteinander so spinnefeind, Ihnen wird Ihr Nachbar niemals diese Immobilie verkaufen. Also schicken Sie einen Strohmann oder eine Strohfrau vor. Vielleicht haben Sie einen Bruder oder eine Schwester, der vielleicht sogar mit Nachnamen anders heißt als Sie. Und dann schicken Sie ihn oder sie. Diese dritte Person soll den Kaufvertrag schließen. Der soll aber ein ernster Kaufvertrag sein, der aber eben nicht Sie selbst trifft, denn mit Ihnen will der Nachbar keine Geschäfte tiefen, sondern jemand anders. Und was dann natürlich passiert, eine Sekunde später wird Ihre Schwester, Ihr Bruder diese Immobilie für Sie freigeben, an Sie weiterverkaufen oder Ihnen überlassen. Und dann hat der Nachbar das Nachsehen. Juristisch ist das auf jeden Fall möglich. Jetzt müssen Sie sich aber fragen, ist dieses Strohmann-Geschäft, also wenn Ihre Schwester von dem Nachbarn ein Haus kauft, ist das eines, das nach 117 Absatz 1 simuliert ist und nichtig ist? Und die Antwort müsste hier lauten, nein, ist es nicht. Denn beide Seiten wollen ja das Geschäft. Der Nachbar, der weiß nichts davon, dass die Schwester eigentlich für mich steht. Deswegen will er ihr tatsächlich auch das Haus verkaufen. Und die Schwester, die will ja gerade, dass sie das Haus auch bekommt, damit sie es an mich weiterreichen kann. Also, das Geschäft soll beim Strohmann-Geschäft zustande kommen, nur mit anderen Personen. Aber das ist ein anderer Fall, es ist nicht derjenige des 117 Absatz 1. So haben Sie ja, glaube ich, den 117 Absatz 1 dann ganz gut verstanden. Jetzt können wir deswegen dann weiterlesen in Absatz 2. Der lädt das nochmal ein bisschen auf. Er sagt, es kann sein, dass dieses nichtige Scheingeschäft ein anderes Rechtsgeschäft verdeckt. Und wenn das so ist, dann finden die für das verdeckte Rechtsgeschäft geltenden Vorschriften Anwendung. Das ist ein bisschen schwer zu verstehen. Es meint, wenn ich einen Scheinvertrag habe und dann aber ein anderer Vertrag, und der Scheinvertrag soll natürlich nicht geschlossen werden, deswegen ist es ja ein Scheinvertrag, aber tatsächlich soll darunterliegend, ohne dass das zum Ausdruck kommt, ist man sich insgeheim einig, dass ein anderes Geschäft dann tatsächlich rechtswirksam sein soll, dann sagt der 117 Absatz 2, ja gut, dann soll eben dieses andere Geschäft wirksam sein. Das ist zwar nicht so sichtbar erklärt, aber wenn die Parteien sich darüber einig sind, dass dieses andere Geschäft tatsächlich Bestand haben soll, dann sind sie insoweit einig, es gibt wiederum kein Vertrauen zu schützen, das enttäuscht würde von einer Seite, dann ist dieses, man spricht vom dissimulierten, also das versteckte Geschäft, das ist dann wirksam und wird nach den normalen Regeln behandelt. Das ist das, was der 117 Absatz 2 sagt. Das wirkt trotzdem, obwohl ich es für Sie hoffentlich einigermaßen klar erklärt habe, noch relativ abstrakt. Dafür ist es dann aber auch gut, dass ich Ihnen den Fall bringe, den ich in der unteren zwei Drittel dieser Folie aufgeführt habe. Und das wiederum ist nicht nur ein Spezialfall, sondern ein absoluter Standardfall. Den finden Sie in jedem BGB-AT-Lehrbuch der Welt. Und Sie finden es auch in jeder BGB-AT-Vorlesung der Welt. Und Sie finden es in sehr vielen BGB-AT-Klausuren dieser Welt und auch in vielen Examensklausuren. Deswegen hier bitte erst recht nicht auf Lücke lernen. Ich male Ihnen das mal auf, damit es vielleicht für Sie ein bisschen einfacher wird. An dieser Stelle haben wir eine Willensproblematik, letztlich auf beiden Seiten, deswegen nutze ich jetzt nicht mehr die Buchstaben S und E für Sender und Empfänger, sondern ich mache das so, wie das in diesem Standardfall eigentlich gemünzt wird, nämlich ein Kaufgeschäft. 433 kennen Sie. Und jetzt mache ich mal oben an der Oberfläche einen Kaufvertrag. Das ist nicht irgendein Kaufvertrag, sondern ein Immobilienkaufvertrag. Zum Preis von, ich schreibe mal auf, Immobilie gegen 500.000. Also K und V erklären sehr sichtbar, dass sie das V dem K eine Immobilie zu Eigentum übertragen soll und K zahlt dafür 500.000 Euro. Was bedeutet das sichtbar zu übertragen? Naja, man muss wissen, es gibt bei Immobiliengeschäften Sondervorschriften dazu, wie das zu erfolgen hat, insbesondere zu der Form. Und die Form finden Sie, das geht jetzt ein bisschen aus dem BGB-AT heraus, das müssen wir aber für dieses Beispiel tatsächlich an Wissen ergänzen, findet sich in § 311b BGB. Wir müssen ihn nicht ganz lesen, nur am Anfang. Lesen Sie mal 311b Absatz 1. Ein Vertrag, durch den sich der eine Teil verpflichtet, das Eigentum an einem Grundstück zu übertragen oder zu erwerben, bedarf der notariellen Beurkundung. Also, Beurkundungspflicht, so eine Formvoraussetzung für diesen Vertrag. Das ist das, was die Notarin sieht. Immobilie gegen 500.000 Euro. Tatsächlich ist es aber so, dass V mit K vorher vereinbart hat, der wahre Kaufpreis, der soll eigentlich viel höher sein. Eigentlich wollen wir, dass diese Immobilie für eine ganze Million den Besitzer wechselt, denn so viel ist sie wert. Das ist also gewissermaßen eine zweite Abrede, die ich jetzt mal darunter male. Ist erneut ein 433, aber mit etwas anderem Inhalt: Immobilie gegen eine Million. Und jetzt ist die große Frage, welcher dieser Verträge ist wirksam, welcher ist nichtig? Wir haben begonnen, unsere kleine Reise im 117, zu dem wir jetzt erstmal wieder zurückkehren und fangen dort wieder zum Anfang an zu lesen und lesen dort. 117 Absatz 1, Willenserklärungen, die mit beidesamem Einverständnis nur zum Schein abgegeben worden sind, sind nichtig. Das bedeutet, wahrscheinlich kippt eines dieser beiden Geschäfte jetzt mit Blick auf 117 Absatz 1. Sie können sich jetzt überlegen, welches dieser Geschäfte ist es. Sie können auch das Video kurz anhalten und sich das überlegen. Ich mache aber jetzt weiter und verrate Ihnen, das ist der Blitz, der den oberen Vertrag trifft, 117 Absatz 1. Das ist der sogenannte simulierte Vertrag. Das ist der Scheinvertrag. Eigentlich wollte V ja niemals das Grundstück für 500.000 Euro hergeben. Und K wusste das auch, dass er mit nur 500.000 Euro das Eigentum an diesem Grundstück nicht würde erwerben können. Dass das nicht die echte Einigung war. Also haben wir hier das simulierte Geschäft. 117 Absatz 1 sagt dazu ganz klar, ist nichtig. Und das wäre jetzt die schnelle Lösung für den Fall, wo man sich daran erinnert, wenn man das mal oberflächlich wiederholt hat. 117 spielt irgendwie eine Rolle und dann bleibt da aber ja eigentlich noch diese zweite Ebene, die ich drunter gezeichnet habe. Das ist jetzt zwar nur eine mündliche Absprache, ja, aber könnte ja grundsätzlich trotzdem Vertrag sein. Und als solche den V verpflichten, das Geld, den K verpflichten, das Geld zu zahlen und den V verpflichten, die Immobilie an K zu übertragen. Aber Vorsicht! Auch unter den unteren Vertrag machen wir jetzt einen Blitz. Und dieser Blitz hat nur einen anderen Namen. Der steht im 311b. 1.1. Das ist eben diese Vorschrift, die man da im Blick haben muss. Auch da würde ich Ihnen raten, wenn Sie in einem Bundesland sind, wo Sie kommentieren dürfen, an den 117 unbedingt den 311b daneben schreiben, damit Sie daran denken. Und das führt kurioserweise nämlich jetzt am Ende dazu, dass beide Geschäfte komplett unwirksam sind. Aber es ist wichtig, dass Sie es juristisch klar begründen können, dass Sie juristisch deutlich machen müssen, Sie haben verstanden, es sind eigentlich zwei Verträge, die hier nah beieinander unterwegs sind. Einmal derjenige, der für die Notarin sichtbar wird, der scheitert an 117 Absatz 1, obwohl er die notarielle Form einhält. Und wiederum die andere Abrede, die ist kein Scheingeschäft, hat also mit 117 kein Problem, denn Immobilie gegen eine Million ist ja tatsächlich gewollt, aber die scheitert an der Formhürde 311b1.1 und deswegen ebenfalls nichtig. Kleine Ergänzung dazu, man kann diesen Formfehler nachträglich heilen, wenn das Grundstück tatsächlich umgeschrieben wird und damit auch gewissermaßen dinglich, also sachenrechtlich auf den K übergeht, dann ist es tatsächlich möglich, den Formfehler des unteren Vertrags zu heilen, aber dahin kommen die meisten Fälle nicht, weil es vielen Fallerstellern jedenfalls zwischenzeitlich um die Feststellung geht, dass hier beide Verträge aber nach unterschiedlichen Vorschriften nichtig sind. Warum macht man überhaupt diesen Käse? Fragen Sie sich, ja, man macht ihn deswegen, weil man dadurch Gebühren sparen kann. Einerseits wird die Notarin ihre Gebühren immer an den Gegenstandswert festmachen und da ist 500.000 Euro natürlich, löst weniger Notargebühren aus als die eine Million. Andererseits gibt es auch Grunderwerbsteuer, die zu zahlen ist, auch die hängt vom Grundstückswert ab. Also da ist es aus vielen Gründen heraus attraktiv, hier ein bisschen zu lügen. Aber das Zivilrecht macht dem letztlich einen Strich durch die Rechnung. Man könnte natürlich auch über Betrug zu Lasten der Notarin am Ende des Tages nachdenken. Das überlasse ich der Strafrechtsvorlesung Ihres Vertrauens. Aber Sie sollten hier wissen, wie das zivilrechtlich zu lösen ist. Versuchen Sie mal in Ihrer privaten Arbeitsgemeinschaft irgendwie einen Sachverhalt dazu zu entwickeln. würden Sie eine Klausur stellen, wenn Sie dieses Problem in eine Klausur einbauen würden? Dann sagen Sie nicht, Sie sind erst im ersten Semester. Sie haben einen schlauen Kopf und die Leute, die Ihnen jetzt ein paar Jahre voraus sind, die sind vielleicht ein bisschen erfahrener als Sie im Umgang mit diesen Fällen, aber mit denen können Sie es durchaus auch aufnehmen. Ich möchte Sie dazu ermutigen, auch darüber sich immer mal wieder Gedanken zu machen, nicht nur Probleme abstrakt zu lernen oder sich einmal aufzuzeichnen, das ist schon ein Schritt weiter, sondern auch zu überlegen, wie könnte das in einem Fall aussehen. Sie können sich auch von Gemini oder von ChatGPT mal einen Fall dazu stellen lassen und können dann schauen, ob Sie dafür sich eine Lösung finden, die genau diese Probleme abbildet. Ich zögere ein bisschen damit, Ihnen anzubieten, dass Sie mit allen möglichen AI-Fällen, die Sie sich haben stellen lassen, wo Sie vielleicht eine kursorische Lösung haben, die auch bei mir nochmal versichern können. Aber natürlich können Sie mir jederzeit auch eine E-Mail schreiben. Solange es kapazitätsmäßig irgendwie geht, bemühe ich mich, Ihnen auch da bei der Fallbearbeitung eine Hilfe zu sein. Insgesamt muss man sagen, diese Paragraphen 116 bis 118 sind eher selten. 116 und 118 sind auch nicht schwer. Und der 117, wenn der kommt, kommt er eigentlich in genau dieser Konstellation. Gleichwohl, wie gesagt, halten Sie das im Blick. Und das, was jetzt aber danach kommt, ist noch viel wichtiger. Ich würde sagen, kommt in der ersten, während der, dieser, oh Mann, ich müsste nochmal dazu schreiben, wie das heißt. Doch, ich habe es hingeschrieben. Schauen Sie mal in die Mitte. Ich unterstreiche es jetzt einfach nochmal. Ja, welche Farbe hätten Sie gerne? Nehmen wir mal blau. Unterverbriefung. So heißt dieses, ich habe das Wort noch gerade nicht in den Mund genommen. Unterverbriefung heißt diese Konstellation, dass ich gewissermaßen in den Brief, das Textdokument vor der Notarin, schreibe ich einen niedrigeren, einen unteren Preis ein, als den, der echt gemeint ist. Ja? Da würde ich sagen, BGB-AT, Klausur, dass das dieses Thema kommt, vielleicht Wahrscheinlichkeit von 7%. Ja klar, es ist nicht riesig hoch, aber es ist doch sehr da. Deswegen sage ich Ihnen nicht auf Lücke lernen. Hier, dass dieses Thema kommt, 119, was auch nicht mit der einen Folie erschlagen ist, da würde ich sagen, in der Erstsemesterklausur eher so 80% Wahrscheinlichkeit. Also wirklich besonders wichtig. Jetzt sind wir also schon auf der Hälfte dieses sechsten Vorlesungstermins, aber wenn Sie schon reichlich gefordert waren mit der Unterverbriefung, mute ich Ihnen jetzt dann doch auch noch dieses große weitere Thema zu oder sage Ihnen, holen Sie sich einen Kaffee, damit Sie jetzt hier auch mit Köpfchen bei der Sache sind. 119. Lesen wir vielleicht erstmal die Vorschrift und dann sage ich Ihnen was dazu. Da kann man nämlich nicht so leicht mit dem Gesetzeswortlaut in der Hand alles verstehen, was dieser Paragraph von Ihnen möchte. 119 Absatz 1. Wer bei der Abgabe einer Willenserklärung über deren Inhalt im Irrtum war oder eine Erklärung dieses Inhalts überhaupt nicht abgeben wollte, kann die Erklärung anfechten, wenn anzunehmen ist, dass er sie bei Kenntnis der Sachlage und verständiger Würdigung des Falles so nicht abgegeben haben würde. Puh. Kann anfechten. Hinten von der Rechtsfolge heraus. Ich hatte Ihnen gesagt, dieses Instrument Anfechtung machen wir erst in der nächsten Einheit. Ich sage Ihnen aber schon mal, da kommt raus, dass ich dann an die Willenserklärung nicht gebunden bin, wenn ich anfechten kann. Das bedeutet, die Erfüllung des Tatbestands des 119 Absatz 1 wird jetzt darüber entscheiden, ob ich an meine Willenserklärung gebunden bin oder nicht. So, dann können Sie erst dann nochmal dem, was ich vorgelesen habe, können Sie erstmal entnehmen, wir haben hier zwei Alternativen, die aber für sich so vom Wortlaut her irgendwie nicht so klar formuliert sind. Sie erkennen das an einem kleinen Wörtchen oder in der zweiten Zeile des Gesetzeswortlauts. Entweder über deren Inhalt im Irrtum war oder Erklärung dieses Inhalts überhaupt nicht abgeben wollte. Man zitiert das auch so genau, also 119 Absatz 1. Ja, das sehe ich in der Folie, das steht jetzt bei mir Absatz Satz 1, das ist natürlich Unfug, das tue ich Ihnen aber gerade, einfach das S rausstreichen, ja, also einen Satz haben wir hier nicht, aber wichtig ist, dass Sie Alternativen genau zitieren. Ich schaue gerade vor, da habe ich den Fehler dann nochmal, da muss ich es auch nochmal wegstreichen. Also, Absatz 1, Alternative 1 und Alternative 2, die haben zwei Namen, diese beiden Alternativen, deswegen müssen wir die ganz ruhig nacheinander besprechen. Und wir beginnen mal mit der ersten Alternative. Ich bin über den Inhalt meiner Willenserklärung im Irrtum. Was heißt das? Ich habe versucht, es Ihnen in einen Satz runterzubrechen, der hoffentlich relativ eingängig ist, nämlich: Ich weiß nicht, was meine Worte sagen. Ich verwende Worte. Und wenn ich die jetzt zum Beispiel hinschreibe, oder mich selbst das sagen höre, dann komme ich gar nicht ins Stutzen. Denn ich möchte diese Worte verwenden, aber ich habe diese Worte falsch verwendet, weil ich nicht weiß, was sie bedeuten. Als kleinen Merkposten, falls Ihnen das Bild hilft, das hole ich Ihnen jetzt hier auch nochmal auf die Zeichenfläche, jetzt habe ich hier nur noch die Person S und die schickt da eine Willenserklärung los. Und ja, da steht jetzt was drin in dieser Willenserklärung, das kann ich mündlich oder textlich von mir lassen, das spielt jetzt hier keine Rolle. Es gibt schönere Textblasen als diese, aber egal. Und bei dem Inhaltsirrtum ist es so, dass ich etwas habe, was ich als Fehler im Kopf bezeichnet habe. Also der PS hat einen Kopf. Wie zeichne ich das denn? Da mache ich doch tatsächlich irgendwie noch eine Person dahin, die freundlich aussieht, aber jetzt irgendwas Rotes male ich dahin für den Fehler. Also ich mache einfach mal ein rotes Kreuzchen dahin. Ja, so glücklich diese Person auch aussieht, ich will jetzt nicht sagen, die ist nicht ganz richtig im Kopf, aber sie hat ein Verständnisproblem im Kopf. Und das kontrastiere ich jetzt direkt mal mit der nächsten Folie, bevor wir uns den Rest dieser Folie anschauen, damit Sie wissen, was ich überhaupt von Ihnen will. Die zweite Alternative des 119 Absatz 1, wiederum kein Satz, sondern direkt Absatz 1, Alternative 2, die hat eigentlich die gleiche Situation. Jetzt haben wir wieder eine Person, die ich als S bezeichne. Und die sieht wieder so aus wie da unten. Schöner kann ich nicht malen. Und wieder sagt diese Person etwas. Aber jetzt sagt uns das Gesetz, ist die Situation, dass ich diese Erklärung dieses Inhalts überhaupt nicht abgeben wollte. Das bedeutet, das Problem, das ich habe, ist nicht in meinem Kopf, dass ich ein Wort dort falsch sortiert habe für mich, sondern ich habe ein Problem in dem, was ich sage. Einen Fehler in der Hand oder einen Fehler in meinem Mund. Das bedeutet, ich kenne mich mit meinem Vokabular sehr wohl aus, aber ich weiß, ich habe so ein kleines Zittern einfach. Ich habe einen kleinen Versehen in dem, was ich gerade schreibe, was ich gerade sage. Und wenn ich mir selbst zuhöre oder wenn ich selbst lese, was ich geschrieben habe, würde ich sofort stutzen und würde sofort sagen, das habe ich so nicht gewollt, das korrigiere ich sofort. Also, wenn Sie sich was merken wollen, könnten Sie sagen, so ein kleiner Merksatz wäre hier davor. Das kann ich Ihnen nicht auf die Folie aufbringen, das ist zu unseriös. Sie könnten auch sich merken, der Erklärungsirrtum ist ein Verklärungsirrtum. Warum Verklärungsirrtum? Naja, schauen Sie sich mal die Beispiele da unten an, jetzt auf der Mitte. Da habe ich mich versprochen, verschrieben, vergriffen oder vertippt. Also ein Erklärungsirrtum. Das ist aus dem Wortlaut des 119 gar nicht so klar. Ist ein Irrtum, da habe ich etwas versehentlich gesagt. Ich habe Ja gesagt und wollte Nein sagen. Oder ich habe mich verschrieben. Ich wollte zum Beispiel bei Kleinanzeigen einen Satz, keine Ahnung, Winterreifen anbieten zum Preis von, was ist das wert? Ich weiß es nicht, 1000 Euro und ich habe irgendwie 100 Euro hingeschrieben. Ja? Wenn ich das jetzt einstelle, dieses Angebot, ohne nochmal, ist kein Angebot, ist eine Invitatio ad Offerendum, ja, oder wenn ich das jemandem per Privatnachricht schicke, dann wäre es ein Angebot. Und wenn ich da schreibe, will 100 dafür haben, dann wäre es ein Angebot und ich wollte aber 1000 schreiben und ich habe es mir einfach nicht nochmal durchgelesen, sondern meine Hand war zu schnell auf der Return-Taste, dann habe ich mich vertippt. Oder ich habe mich im Regal vergriffen und wollte eigentlich eine Schraube einer anderen Größe haben, was auch immer. Dann haben wir diese vielen Beispiele, die eben dieses kleine Wörtchen, den Wortstamm ver im Anfang haben. Ich habe mich vergriffen, ich habe mich verschrieben, ich habe mich vertippt. Dann ist es ein, könnte man sagen, Verklärungsirrtum. Dann natürlich heißt es Erklärungsirrtum, aber vielleicht ist es eine kleine Sprechstütze, die Ihnen hilft, zu unterscheiden zwischen diesem Typ des Irrtums und demjenigen aus 119 Absatz 1 Alternative 1, nämlich dem Inhaltsirrtum. Also nochmal. Erklärungsirrtum bedeutet, ich habe einen Fehler in meinem Mund oder in meiner Hand, die hat was Falsches geschrieben und ich stutze sofort. Das könnte ich eigentlich auch noch dazu schreiben. Ich stutze sofort, wenn ich das sehe, und sage sofort, nein, das soll so sein. Er soll, hätte nicht so sein sollen. Das bedeutet, zu einem Erklärungsirrtum als Jurafall kann es eigentlich immer nur kommen, wenn ich eine Return-Taste zu schnell drücke oder wenn ich etwas abschicke, was ich danach nicht nochmal durchgelesen habe. Es ist also wahrscheinlich, wie Sie jetzt auch schon erahnen, ein Fall, der etwas seltener vorkommt als der erste Fall eines Inhaltsirrtums. Wo wiederum, um das nochmal zu wiederholen, der Fehler nicht in meinem Mund oder mir in meiner Hand liegt, sondern da stutze ich nicht, denn da kann ich sehr wohl nochmal betrachten, was ich hingeschrieben habe, und ich weiß halt nur einfach nicht, was das bedeutet, was ich da gesagt habe. Ich habe Ihnen aufgeschrieben als Vergleich den Fall Hackjöringskött erneut, das ist der Haifisch-Walfisch-Pflanz. Fall. Wenn das ein einseitiger Irrtum gewesen wäre, Sie erinnern sich, da war die Frage, heißt dieses norwegische Fremdwort, heißt das Hai- oder Walfischfleisch? Und der Fall war so, dass beide das Falsche unterstellt haben, und dann konnten wir sagen, falls eine Demonstration in Not sei, dann soll das Gewollte gelten. Aber wie wäre es, wenn eine Person die Vokabel falsch belegt hat? Dann wäre es ein Fall des Inhaltsirrtums. Denn dann hätte sie das gelesen, Kontrollfrage, es ist ein Verirrtum. Sie hätte dieses Wort gelesen, hätte gesagt, ja, das heißt ja diese Fischfleischart, die ich mir da vorstelle. Und dann kann ich mein Angebot so abschicken. Sie hätte also nicht gestutzt. Also kein Erklärungsirrtum, sondern ein Inhaltsirrtum. Ich schreibe es vielleicht nochmal dazu. Ich stutze nicht. Wenn ich es mir nochmal durchlese. Etwas häufiger als der Erklärungsirrtum. Was sind weitere oder auch, man könnte sagen, Spezialfälle eines solchen Inhaltsirrtums? Auch in vielen Lehrbüchern finden Sie das Beispiel des halben Hahns. Diejenigen von Ihnen, die im Rheinland aufgewachsen sind, die werden wahrscheinlich wissen, was das ist. Ich musste es erst lernen oder habe es dann auch im ersten Semester gelernt. Ein halber Hahn ist, anders als wir von außerhalb Kölns denken würden, kein halber Hahn, also kein irgendwie bayerisches halbes Händel oder so etwas, sondern das ist irgendwie so eine Roggensemmel, die dann irgendwie wahrscheinlich als Doppel gebacken wird und die Hälfte davon und irgendwie noch angerichtet mit Würze und Käse. Habe ich mich jetzt auch nochmal belesen. Hatte ich auch schon wieder vergessen. Also jedenfalls ist es aber kein halbes Händel. Und wer das jetzt gewissermaßen als, keine Ahnung, Baden-Württemberger oder Bayer in Köln bestellt, der wird wahrscheinlich das Händel erwarten und wird sich jetzt fragen, ja, komme ich von dieser Bestellung nochmal runter? Denn das, was mir serviert wurde, war dann halt ein Brötchen, aber eben kein Hähnchen. Sie würden versuchen, unter 119 Absatz 1, Alternative 1, Inhaltsirrtum zu subsumieren, und tatsächlich dieser, man würde sagen, Verlautbarungsirrtum, ist wahrscheinlich der häufigste Fall eines Inhaltsirrtums, ist, dass ich nicht weiß, was die Vokabel meint. Aber also, wenn Sie wollen, ein Fehler im Kopf, ich kann nicht ausreichend Gölsch, um dort eine Bestellung aufzugeben, das bedeutet Inhaltsirrtum, das bedeutet, wissen Sie von der Rechtsfolge her, auch wenn Sie noch nicht wissen, wie man es macht, ich komme von der Erklärung wieder runter per Anfechtung. 119 Absatz 1, Alternative 1 plus, wenn Sie so wollen. Zweiter Unterfall. Identitätsirrtum. Das ist etwas schwieriger gelagert. Aber der Substanz nach das Gleiche. Auch hier würden Sie einen Inhaltsirrtum bejahen. Also zum Beispiel haben Sie einen Irrtum über die Identität des Vertragspartners. Also Sie wollen eigentlich nur an Frau Meier verkaufen. Aber jetzt kommt Ihnen eine andere Kaufinteressentin unter, die so ähnlich aussieht. Und weil Sie Frau Meier schon 7 Jahre nicht mehr gesehen haben, denken Sie, das sei jetzt Frau Meier. Und deswegen stimmen Sie einem Kaufvertrag zu, der zwischen Ihnen beiden jetzt einfach so mündlich abgeschlossen wird, wo vielleicht der Name Frau Meier jetzt nicht mehr explizit erwähnt wird. Und Sie müssen im Nachhinein erfahren, dass ja, was Sie zu diesem Kaufangebot der zweiten Kaufinteressentin gegeben haben, das hieß nicht ein Ja, ich verkaufe an Frau Meier, sondern Ja, ich verkaufe an Frau Schulz, weil, anders als Sie dachten, Frau Schulz und nicht Frau Meier Ihnen gegenübergestanden hat. Das wäre also ein Identitätsirrtum. Auch das wäre gewissermaßen etwas, wo Sie sich nicht klar machen, was es dieses Ja für Sie bedeutet, und damit hätten Sie einen Inhaltsirrtum. Oder Sie buchen in einem Hotel, das irgendwie auf einer schönen Ostseeinsel gelegen ist, buchen Sie, gibt es irgendwie Fenster, wie Sie das kennen, ja, zum Gang raus oder zur Straße raus, einen See raus, und Sie buchen das Fenster Da steht das Zimmer, da steht nicht mit Seeblick, sondern es heißt Seewohnung. Aber in diesem Hotel sei es so, dass die Seewohnung eine ist, die total blau eingefärbt ist und sind Wellen an der Wand, aber sie schaut gerade nicht zum See heraus. Ja? Da würden jedenfalls gute Gründe auch dafür sprechen, dass Sie den Begriff Seewohnung falsch verstanden haben und nicht wussten, was mit diesem Begriff gemeint ist. Und das wäre dann ein Inhaltsirrtum nach 119.1 Altlinie 1. Außergewöhnlichster Sonderfall, ganz am Ende dieser Folie, der, wie man sagt, rechtsfolgende Irrtum im engeren Sinne, also Irrtum über die ausgelöste Rechtsfolge, das ist aber schon ein sehr, sehr abgefahrener Fall, der dürfte Ihnen im Erbrecht irgendwann in mehreren Jahren nochmal unterkommen. Also Erbrecht ist jedenfalls das Rechtsgebiet, wo das in letzter Zeit so am prominentesten eine sichtbare Rolle gespielt hat. Da hat jemand seine Abkömmlinge eingesetzt als Erben, das kann man ja im Testament, schreibt man Abkömmlinge rein und versteht darunter, meint darunter nur die Kinder. Das Problem ist, dass in der Juristensprache und der Erbrechtssprache sind Abkömmlinge nicht nur Kinder, sondern auch Enkel und Urenkel, insbesondere dann, wenn die Kinder, wie man im Erbrecht sagt, vorverstorben sind. Ja? Und da gab es tatsächlich mal einen gerichtlichen Fall, wo dann der Sohn des Erblassers schon verstorben war, aber die durch ihn gewissermaßen geborenen Enkel, von ihm seiner Frau geborenen Enkel, die wollten in die Erbfolge einrücken. Und es war aber irgendwie klar, dass der Erblasser das an sich nicht gewollt hatte, sondern meinte mit diesem Wort Abkömmling eigentlich nur die Kinder. Hat das Wort falsch gebraucht? Das wäre wiederum auch ein Fall eines Fehlers im Kopf, wie gesagt. Also ich habe ein falsches Sprachverständnis, deswegen Inhaltsirrtum. Das Gute an dieser Stelle ist, da wir das hier schon haben und auch im Unterschied zum Erklärungsirrtum uns schon angeschaut haben, ist von dieser Folie eigentlich die Hälfte auch schon durch. Sie wissen, im Unterschied zum Inhaltsirrtum, der Fehler liegt nicht im Kopf, sondern in der Hand. Wir haben einen Stutzfehler, das ist jetzt aber mein Wort, das dürfen Sie so nicht hinschreiben, aber vielleicht hilft es Ihnen dabei, die beiden voneinander zu unterscheiden. Wir müssen an der Stelle noch nachtragen, so ein paar Sonderfälle zum Erklärungsirrtum. Zum einen, wie ist das, wenn ich ein Dokument blind unterschreibe und ich habe schon eine Vorstellung dazu, was ich da unterschreibe. Hätte ich gar keine Vorstellung, was ich unterschreibe, dann würde man sagen, also das ist die Willenserklärung von jemandem anders. Wenn ich also irgendwas einfach nur so blind abzeichne. Aber wenn ich denke, okay, das ist irgendwie der Arbeitsvertrag für Frau Müller, den ich da jetzt unterzeichne, und ich denke mir, die Frau Müller wird wie alle anderen, die wir bisher eingestellt haben, auch ein bestimmtes Geld verdienen und wird bestimmte Qualifikationen mitbringen und so weiter. Und dann wurde mir aber was anderes vorgelegt. Und hätte ich das ist jetzt wieder die Testfrage für den Erklärungsirrtum, hätte ich das durchgelesen, was ich da unterschrieben habe, hätte ich sofort gestutzt und hätte gesagt, nein, so will ich das nicht erklären. Bei verständiger Würdigung dessen, was ich da eigentlich abgesegnet habe, kann man diskutieren, aber die besseren Argumente sprechen dafür, auch hier zu sagen, Erklärungsirrtum. Und schließlich haben wir noch einen Sonderfall, ja, der rechtfertigte keine eigene Folie, deswegen habe ich ihn jetzt hier zum Erklärungsirrtum hingeschrieben, ich hätte ihn auch zum Inhaltsirrtum hinschreiben können, aber da war kein Platz mehr. Lesen Sie mit mir nochmal den 120 BGB. Eine Willenserklärung, welche durch die zur Übermittlung verwendete Person oder Einrichtung unrichtig übermittelt worden ist, kann ebenso angefochten werden wie eine nach 119 irrtümlich abgegebene Willenserklärung. Also da haben wir, wie die Überschrift schon sagt, eine falsche Übermittlung. Da ist irgendwie beim Boten was schiefgelaufen. Der hat eigentlich nur mein Ja weitertragen soll, hat das aber auf einen ganz anderen Vertrag hin ausgeliefert. Oder, das wäre heutzutage der vielleicht realistischere Fall, wir haben einen Übermittlungsfehler bei einer Software, die gewissermaßen etwas anderes, irgendwie mein Ja zum Vertrag irgendwie falsch zuordnet oder irgendwie dafür sorgt, dass das nicht so ist, nicht die Vertragserklärung hinten rauskommt, die ich vorne reingegeben habe. Ja, Algorithmen sind natürlich allermeistens richtig, aber sie können theoretisch eben auch mal falsch sein. Auch da würde man beim sogenannten Software-Übermittlungsfehler aus meiner Sicht auch vernünftig vom 120 ausgehen und der Verweis letztlich von der Rechtsfolge dann nur auf den 119 ist eigentlich relativ unspektakulär. Ich habe den einmal in eine Hausarbeit eingebaut, weil ich wollte, dass die Leute da auch ein Paragraph weiterlesen. In der Klausur habe ich den eigentlich nie gesehen in 120, da genügt es an sich schon in 119 abzuarbeiten. Ja, zum guten Schluss dieser Einheit müssen wir dann allerdings den 119 den wir schon beiseite gelegt hatten, nochmal schnell fertig lesen. Und da gibt es tatsächlich noch einen zweiten Absatz, den wir bisher noch beiseite geschoben haben. Das ist der sogenannte Eigenschaftsirrtum. Lesen wir ihn erstmal. 119 Absatz 2. Als Irrtum über den Inhalt der Erklärung gilt auch der Irrtum über solche Eigenschaften der Person oder der Sache, die im Verkehr als wesentlich angesehen werden. Wenn ich das wiederum versuche jetzt zu zeichnen, würde ich sagen, alles an sich ähnlich wie eben. Lachen soll die Person auch. Sie gibt wieder eine Willenserklärung ab. Nein, die Sprechblase wird nicht mit jedes Mal schöner. Ich kann es einfach nicht. Da stehen wieder Sachen drin. Und jetzt haben wir irgendein Kästchen als Kaufobjekt zum Beispiel, was davor steht. Und irgendwo dazwischen hat sich jetzt ein Fehler eingeschlichen. Es ist aber im Hinblick auf die Willensbildung eigentlich eher ein indirekter Fehler, muss man sagen. Man könnte auch sagen, es ist ein Motivirrtum, dieser Eigenschaftsirrtum, der, wie wir gelesen haben, auch zur Anfechtung, also zur Lösung von der Willenserklärung berechtigt. Also während die 119.1 Irrtümer an der Erklärung selbst irgendwie bei der Abgabe einen Fehler in meinem Erklärungsprozess sind, habe ich jetzt hier ein Problem nicht nur bei der Willensäußerung, sondern jetzt habe ich ein Problem bei der Willensbildung. Und das ist etwas, was für den Gesetzgeber nicht ganz einfach ist, denn die Willensbildung ist natürlich ein sehr, sehr komplexer Prozess und man kann vielleicht vor der Klammer sagen, dass es von vornherein ausgeschlossen ist, jegliche Probleme bei der Willensbildung als Anfechtungsgründe heranzuziehen. Denn es gibt so viele indirekte Dinge, die nicht mehr zu motivieren können, Dinge in der Welt zu kaufen oder Dinge in der Welt jemanden zu beauftragen, Dinge zu tun. Wenn jeglicher Handlungsgrund für mich, der sich irgendwie verändert hat, ein Grund davon wäre, vom Vertrag wieder Abstand zu nehmen, dann hätte kein Vertrag faktisch Bestand. Oder jedenfalls könnte sich die andere Seite selten sicher sein, dass dieser Vertrag tatsächlich auch so stehen bleibt. Also, wenn Sie, keine Ahnung, ein Kleidungsstück kaufen, um ein einfaches Beispiel zu nehmen, und dann sagen, oh, die Farbe habe ich mir anders vorgestellt, als es im Internet abgebildet war, ja, dann würden Sie sagen, naja, das ist jetzt ein Fehler, der offenbar irgendwie in meiner Willensbildung mit Blick auf diesen Gegenstand eine Rolle spielt. Und wenn Sie jetzt überlegen, ist da mein Wille irgendwie schutzwürdig, habe ich mich da schutzwürdig irgendwie geirrt, würden Sie wahrscheinlich sagen, ja, da vielleicht schon. Denn das soll ja von der Farbe passen. Und es gibt eben im Internet, wenn ich da zu einem großen Bekleidungsshop gehe, gibt es halt nur begrenzte Möglichkeiten, hängt ab von der Kalibrierung meines Bildschirms, mir die Farbe wirklich korrekt darzustellen. Aber wie das dann im Licht so wirkt, wie das schillert, changiert, ich weiß es nicht, das lässt sich dann doch im Vorhinein nicht so klar sagen. Und da kann es sein, dass ich mich tatsächlich vorher bemüht habe, diese Farbe richtig zu erkennen und es ist mir trotzdem nicht gelungen. Also bin ich irgendwie schutzwürdig. Klar ist der andere auch irgendwie schutzwürdig, aber da kann man auch am ehesten nachvollziehen, wie in dieser Meinungsbildung ein Fehler passiert ist, wo ich sage, vielleicht komme ich von diesem Vertrag nochmal wieder runter. Aber stellen Sie sich vor, ich will jetzt diese schillernde Hose nicht wegen einer falschen Farbe, sondern ich will sie deswegen nicht, weil, keine Ahnung, gewachsen bin ich nicht mehr. Aber vielleicht bin ich in die Breite gewachsen. Also ich bin deutlich, vielleicht ist die Hose ein Pullover, ja, und ich bin deutlich dicker oder bin deutlich dünner geworden. Und da passt es mir jetzt nicht mehr. Sollte das ein Grund sein? Also nicht die Tatsache, dass ich gewissermaßen meinen eigenen Bauchumfang zum Beispiel falsch eingeschätzt habe, sondern die Tatsache, dass ich es sehr wohl wusste, aber inzwischen, in den 2 Wochen, habe ich gewissermaßen, die der Bestellprozess dauerte, habe ich gewissermaßen weiter gefuttert und so ist es dazu gekommen, dass der mir jetzt nicht mehr passt. Sollte das auch ein Irrtum sein, der mich dazu bringt, dass ich diesen mich von der Vertrag wieder lösen kann? Oder stellen Sie sich vor, ich habe Geburtstag und bekomme von meinem Onkel eine selbstgeschneiderte neue Hose geschenkt. Und jetzt, weil ich dieses Geschenk bekommen habe, brauche ich diese bestellte Hose nicht mehr. Sollte das ein Grund sein, wo ich sagen kann, ja, da habe ich mich geirrt darüber, dass ich zum Lieferzeitpunkt tatsächlich diese Hose noch brauchen würde, deswegen komme ich wieder runter. Da sehen Sie so ein bisschen an diesen Fällen, wenn man sie ein bisschen ändert, dann ändert sich auch wahrscheinlich Ihr Judiz. Und Sie sagen, ja, Farbirrtum, wohl noch am ehesten Anfechtungsgrund, aber die Frage, ob ich das wirklich brauche, wenn ich mich da geirrt habe, das ist wohl eher was, wo ich nicht mehr einen Irrtum habe, der mich zur Anfechtung berechtigen sollte. Ja, wie löst es der Gesetzgeber? Ich habe aus gutem Grund das Ganze eben hier, dieses Kreuzchen zwischen der Person und dem Gegenstand gezeichnet. Das heißt, der Gesetzgeber sagt vereinfacht, wenn da so ein Motivirrtum da ist, ein Motivirrtum, der mich zur Anfechtung berechtigen soll, dann muss es irgendetwas sein in meiner Erwartung auf die Sache selbst. Deswegen heißt es auch Eigenschaftsirrtum oder lesen Sie nochmal den Wortlaut. Es muss um Eigenschaften des Vertragsgegenstands gehen, die im Verkehr als wesentlich angesehen werden. Auch nicht also irgendwelche Eigenschaften, sondern welche, die wirklich so wichtig sind, dass ich eine andere als die erwartete Sache in der Hand habe. Das ist gewissermaßen eigentlich nur ein ganz kleiner Ausschnitt der denkbaren Motivirrtümer. Also das Geschenk vom Onkel ist definitiv danach kein Irrtum, das unerwartete Geschenk, der mich dazu berechtigt, den Hosenkauf wieder rückgängig zu machen. Aber wenn es eine Eigenschaft der Hose selbst ist, ganz anders als erwartet, dann kann man über 119.2 nachdenken. Schauen wir uns Beispiele und Gegenbeispiele dazu an. Ich habe sie Ihnen auf die linke Seite aber auch aufgeschrieben. Und da ist es für Sie wichtig, so ein gewisses Gefühl zu entwickeln und vielleicht auch zu wissen, wenn man über 119.2 in der Klausur sprechen kann, dann ist es etwas, wo man auch mal diskutieren darf oder ein bisschen abwägen darf, bevor man ganz schnell in eine Richtung läuft. Relativ anerkannt als verkehrswesentliche Eigenschaften, wie es heißt, einer Sache sind das Alter einer Sache. Also zum Beispiel die Frage, ist es irgendwie jetzt ein Neugegenstand, das sah irgendwie bei Kleinanzeigen so frisch aus, aber tatsächlich hat da jemand nur ein Katalogfoto eingestellt und es war gar nicht der echte Gegenstand, den ich da gekauft habe, die echte Kaffeemühle, sondern tatsächlich ist sie gebraucht. Stand vielleicht auch irgendwo im Kleingedruckten drin, aber ich habe mich halt für mich geirrt. Oder der Urheber, ja, da gibt es zum Beispiel, keine Ahnung, vielleicht gibt es auch einen zweiten Maler, der Picasso heißt, ja, und ich habe einen echten Picasso natürlich haben wollen und da waren die, weiß nicht, ob man den für 10 Millionen kriegt, aber da wäre das gut investiertes Geld gewesen, aber vielleicht gibt es auch noch eine andere Malerin, die Picasso heißt und die jetzt nicht solche Werte aufgerufen werden und da ist schon die Urheberschaft, jedenfalls bei Bildern, ein sehr, sehr verkehrswesentlicher Faktor, der natürlich für die Wertbildung auch eine Rolle spielt, deswegen an der Stelle verkehrswesentliche Eigenschaft und wenn ich mich darüber geirrt habe, die Möglichkeit, mich von der Willenserklärung wieder zu trennen. Oder Unfallfreiheit eines Autos. Auch das natürlich macht einen großen Unterschied. Häufig wird dazu nichts gesagt. Da sprechen wir dann auch über die Frage, ob ich als Verkäufer darüber informieren muss. Das machen Sie im Schuldrecht AT, vermutlich im nächsten Semester. Aber es ist natürlich ein ganz maßgeblicher, wertbestimmender Faktor für das Fahrzeug. Deswegen, wenn ich mich da geirrt habe, dann komme ich im Zweifel von meiner Vertragserklärung wieder runter. Ja, beim Grundstück Lage und Aussicht kann man jedenfalls mal drüber diskutieren. Wenn mir nicht klar war, dass es direkt neben einer Autobahn ist, ist die Frage, warum kaufe ich das dann? Ja, aber was ist, wenn die Autobahn morgen erst gebaut wird und der erste Spatenstich erfolgt und dann sehe ich, was ich mir da eingebrockt habe? Kann man schon drüber sprechen. Vorgeschichte einer Immobilie, ein tolles Beispiel, ja, also wenn das zum Beispiel ein Mörderhaus ist, ja, das weiß jeder in diesem kleinen Ort, dass in diesem Haus zuvor eine Mörderin gewohnt hat und deswegen will es keiner kaufen. Ich dachte, ich hätte ein Schnäppchen gemacht. Aber wenn jetzt, keine Ahnung, meine Kinder in der Schule irgendwie zu ihren Freundinnen und Freunden sagen, ja, kommt doch mal mit zu uns nach Hause, sagen die, nee, zu dir gehen wir nicht, aber das ist ein Mörderhaus, ja. Puh. Alles denkbar und alles etwas, wo sie dann als Käufer des Hauses sagen könnten, naja, also irgendwie komme ich da nicht vielleicht wieder von runter. Und der 119.2 wäre eine Möglichkeit. Man spricht auch von wertbildenden Faktoren im Unterschied zum Wert. Das ist eigentlich unstreitig. Der Preis oder der Wert eines Gegenstands, das ist etwas, was kein verkehrswesentlicher Gegenstand ist. Das ist auch etwas, wenn Sie das falsch machen in der Erstsemesterklausur, gibt es direkt einen Satzpunkteabzug. Das ist ein Standardproblem, 119.2. Deswegen sage ich das so deutlich und vielleicht sollte ich es zu dem Marktpreis einfach nochmal dazu schreiben. Und die wertbildenden Faktoren, die stehen ja hier. Das wären also die Beispiele, beziehen sich auf, sind positive Beispiele für wertbildende Faktoren. Der Wert als solcher, aber das ist etwas, ja, das müssen Sie halt taxieren, bevor Sie etwas kaufen. Da können Sie nicht sagen, ach so, da habe ich mich irgendwie geirrt, dass Häuser in diesem Dorf dann doch nicht so hoch gehandelt werden. Und wenn ich das gewusst hätte, wenn ich mir vorher einen Überblick über die Marktpreise verschafft hätte, na, dann hätte ich ja irgendwie 200.000 Euro weniger gezahlt. Das genügt nicht, um nach 119.2 anfechten zu können. Oder wenn Sie ein Fahrrad kaufen und im Nachhinein irgendwie sehen, ja, der Wiederkaufswert ist irgendwie schlecht, ja, und wenn Sie das gewusst hätten. Das sind so Sachen, wo man sagt, also mit Blick auf die Zahlen, da müssen Sie halt vorher hinschauen. Bisschen streitig ist es, deswegen habe ich Ihnen das auch ans Ende des ersten Unterbullet Points hingeschrieben, mit dem Ertrag. Also stellen Sie sich vor, Sie kaufen eine Mietimmobilie, also eine Immobilie zur Vermietung an andere und Sie haben vorher nicht so genau gewusst, für wie viel Geld können Sie da zum Beispiel die Gewerberäumlichkeiten untervermieten. Sie wussten nur, der alte Mieter ist rausgegangen und sie haben das gewissermaßen frei bekommen. Jetzt haben sie erwartet, dass sie einen Supermarkt als Mieter finden und der hätte das Ganze zu einem bestimmten Quadratmeterpreis angemietet. Und diese Erwartung hat sich jetzt aber irgendwie zerschlagen. Da hören sie schon raus. Das ist wahrscheinlich eher was so eine interne Kalkulation des Käufers ist. Das ist dessen Marktrisiko. Es kann ja theoretisch auch ein neuer Mieter kommen, der deutlich mehr zahlt. Da wird er sich auch nicht beschweren. Deswegen so diese wirtschaftlichen Risiken alleine, ohne dass es auf einen konkreten Faktor zurückzuführen ist, die werden über 119.2 nicht abgefangen, wenn man sich darüber geirrt hat. Sonderfall schließlich, wie ist es, wenn beide sich irren über diese wertbildenden Faktoren? Da kommt man eigentlich über dieses 119.2, da könnte man schon weiterkommen, man würde den nicht ausschließen. Also stellen Sie sich vor, beide haben gedacht, das ist ein echter Picasso oder es ist kein echter Picasso und es ist doch ein echter Picasso, ich weiß es nicht. Und dann kommt am Ende das andere heraus. Könnte man darauf hoffen, dass einer es anfecht, wahrscheinlich derjenige, der wirtschaftlich benachteiligt ist, wird es anfechten nach 119.2. Das halte ich schon auch für vertretbar, aber viele würden es stattdessen sagen, das passt nicht, weil das Anfechtungsrecht oder diese Anfechtungsgründe in 119 sind eingeschnitten, sind zugeschnitten auf einen einseitigen Irrtum. Deswegen passe besser die sogenannte Störung der Geschäftsgrundlage. Das ist etwas, was man in § 313 BGB findet. Das ist eine... Da haben sich Umstände des Vertrags ganz grundlegend geändert und zwar für beide Beteiligten, wenngleich auch zum Nachteil einer Seite. Aber das erscheint vielen, deswegen habe ich herrschende Meinung dahinter geschrieben, als das eher passendere Instrument dazu. Das wiederum werden Sie besichtigen, ebenfalls im Schuldrecht.at, was wahrscheinlich für Sie im nächsten Semester stattfindet. Deswegen das hier nur als einen Hinweis für den doch hochwahrscheinlichen Fall, dass Sie am nächsten oder übernächsten Semester nochmal durch diese Folien blättern und dann können Sie gewissermaßen das Wissen von Schuldrecht.at mit dem hiesigen Wissen zu 119.2 vernetzen. Wenn Sie weiter vorausschauen, dann sehen Sie, da kommt jetzt ein Beispielsfall zu Irrtümern, aber da gehe ich jetzt wieder raus, denn wir sind schon fast am Ende unserer 90 Minuten angelangt. Deswegen möchte ich mit Ihnen lieber jetzt das Ganze nochmal sorgfältig wiederholen. Wir hatten heute begonnen mit den 116 und 118. Wir hatten gesehen, es gibt einseitige Vorbehalte einerseits als Grundfall, dass sie ganz geheim sind, einer behält es für sich. Dann kann natürlich die Willenserklärung auch nicht nichtig sein, sondern dann muss ich die Empfängerin der Willenserklärung schützen. Hat die Empfängerin es hingegen durchschaut, ist sie nicht schutzwürdig und dann kann die Willenserklärung nichtig sein. Aber diese Ausnahme in Satz 2 bestätigt nur den Grundfall, dass die Willenserklärung normalerweise bei geheimem Vorbehalt aufrechterhalten wird. Etwas anderes gilt bei der sogenannten Scherz- oder Spaßerklärung. Wenn klar war und ich das auch erwarten konnte als Willenserklärer, als erklärende Person, dass das nicht falsch verstanden wird, dass das jetzt hier ein Scherz ist, dann ausnahmsweise auch ohne Durchschauen der anderen Seite kann meine Willenserklärung nichtig sein. Wie schaut es aus, wenn beide Seiten einen inneren Vorbehalt haben? Ein Scheingeschäft, da müssen wir ganz genau hinschauen. Das, was simuliert wird, das ist nichtig, sagt der 117 Absatz 1. Aber regelmäßig befindet sich hinter dem simulierten noch ein dissimuliertes Geschäft. Also das wäre in meinem Unterverbriefungsbeispiel das Geschäft zum wahren Kaufpreis 1 Million. Und dieses Geschäft, das ist schon auch da. Und das muss getrennt beurteilt werden. Und es krankt nicht an dem Fehler 117 Absatz 1, denn der betrifft nur das simulierte Geschäft. Der 117 Absatz 2 sagt vielmehr, dass das verdeckte Geschäft eigentlich normal beurteilt wird. Es kann aber trotzdem scheitern, allerdings aus einem ganz anderen Grunde. Und der häufigste Grund in solchen Fällen ist 311b Absatz 1 Satz 1, also die Formungültigkeit der 125, den ich Ihnen auch noch dazu zitiert habe, ist die Standardnorm für Formfehler. Wenn die notarielle Form hier nicht eingehalten ist, dann ist das Geschäft nichtig, solange es nicht nachher doch im Grundbuch eingetragen wird. Also ganz, ganz wichtig bei diesem Fall Unterverbriefung, beide Geschäfte, das simulierte und das dissimulierte, unabhängig voneinander zu bewerten und die jeweils voneinander unabhängigen Nichtigkeitsgründe auch zu finden. Einerseits 117 Absatz 1, andererseits 311b Absatz 1, Satz 1. Schließlich haben wir uns den 119 angeschaut. Wir haben gesehen, wir müssen natürlich unterscheiden zwischen Absatz 1 und Absatz 2 und dann aber innerhalb des Absatzes 1 müssen wir unterscheiden zwischen den beiden Alternativen. Der seltenere Fall ist der Erklärungsirrtum, die Alternative 2. Das ist der Verklärungsirrtum, also das sind ein Fall, wo ich mich verspreche, verschreibe, vergreife oder vertippe. Wenn ich da gelesen hätte, was ich geschrieben hätte, hätte ich sofort gestutzt. Wäre mir sofort aufgefallen, hätte ich sofort korrigiert. Also es kann nur zum Fall kommen, wenn ich das nicht tue und das einfach blind rausschicke. Hingegen der Inhaltsirrtum nach 119 Absatz 1 Alternative 1 ist der Fall, wo ich nicht stutze, weil ich ein gewissermaßen Kodifizierungsproblem nicht in meiner Hand, sondern in meinem Kopf habe. Ich habe ein Wort mit der falschen Bedeutung belegt. Ich weiß nicht, was das bedeutet, was ich da sage. Auch da, dieser Irrtum berechtigt mich zur Anfechtung. Und was mich schließlich auch noch zur Anfechtung berechtigt, ist der Eigenschaftsirrtum nach 119 Absatz 2. Verkehrswesentliche Eigenschaften der Sache müssen sein. Das sind insbesondere wertbildende Faktoren, nicht aber der Wert selbst. Da habe ich Ihnen einiges zugemutet. Aber das Leben mutet Ihnen einiges zu, das Jurastudium mutet Ihnen einiges zu und es belohnt Sie aber auch dafür. Es ist etwas, was Sie hoffentlich doch Ihr Leben lang glücklich machen wird. Ich freue mich, dass Sie auf diesem Wege mit dabei sind. Danke, dass Sie auch nach der kleinen Sommerpause wieder mit dabei sind. Jetzt geht es mit weiteren und auch schneller aufeinander folgenden Terminen dieser Vorlesung weiter. Ich denke, dass wir bis Weihnachten durch sind. Also mein Ziel ist 1 bis 2 dieser Einheiten pro Woche. Es freut mich, wenn Sie mit dabei bleiben, wenn Sie Leute kennen, die jetzt im Herbst 2025 vielleicht sogar mit Jura beginnen, dann geben Sie diesen Leuten doch einfach einen Hinweis auf diese Online-Vorlesung. Ist ja eigentlich schön für die, dass die ersten Folgen schon online sind, da kann man sich schon mal reinhören und dann schwimmen die im Laufe des Semesters auch direkt mit. Das ist nichts, was die Präsenzvorlesung völlig verdrängen will, aber es gibt manchmal Situationen, wo der Zugang zur Präsenzvorlesung, warum auch immer, nicht so klappt, wie man sich das vorgestellt hat. Und dann freue ich mich, wenn ich Ihnen an dieser Stelle ein bisschen auf die Sprünge helfen darf. Danke, dass Sie dabei sind und bis zum nächsten Termin.